Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, Andreas, hier sind wir wieder bei The Data Brothers Folge 70. Wir haben es geschafft, 70 Folgen durchzuhalten und hier den Podcast mit tollen Themen zu befeuern. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, Andreas, und willkommen in dieser Podcast-Folge.
Hey Markus, ich begrüße dich auch ganz herzlich und ich kann dir nur eins sagen, Glückwunsch, dass du es so lange ausgehalten hast. Und ich kann nur eins sagen, 70 ist schon eine ganze Menge. Und ich habe letztens auch ein Jubiläum gesehen von 50 Folgen. Also insofern zweimal Glückwunsch an dich, Markus, auf das, was noch kommen mag. Und ich glaube, weil das wieder eine runde Nummer ist, fangen wir doch bestimmt zuallererst damit an, was war denn die letzten 10 Folgen so los? Magst du ein bisschen anfangen?
Ja, genau, weil wir geben ja immer noch mal ganz gerne so einen Überblick. Und die Folge 60, also die Folge, der volle Zehner, den wir vorher hatten, war, wann teilt man Datenmodelle und Visualisierung? Und wir sind so ein bisschen in das Thema reingekommen im Rahmen vom Self-Service und eben diese Trennung zwischen Visualisierung und Datenmodellen und was man den Usern jetzt eigentlich wirklich an die Hand gibt und wie man damit entsprechend weitergeht. Was war dann in Folge 61?
Folge 61, ja, so ein bisschen in Anlehnung an das erste, wie teile ich die Daten auf und nicht. Das war ja auch eine spannende Unterteilung für uns beide selbst zu sehen, immer wann das Self-Service auch mal ein Ende finden kann. Wir hatten da, wie nähern wir uns neuen Funktionen, wie zum Beispiel Direct Lake, und war für mich insofern spannend, weil jeder von uns hat ja eine gewisse Art, sich dem Thema zu nähern. Und ich muss ja immer sagen, wir beide fahren ganz gern mal Probe, bevor wir zum Kunden fahren. Insofern fand ich das eigentlich ganz spannend. Was kam denn danach für eine Folge, Markus?
Die war wirklich gut, weil das ist Excel doch das beste BI-Werkzeug und ist natürlich in dieser Kontroverse, dass man immer wieder gegen das Excel-Werkzeug ein Bashing macht, aber eben doch viele Nutzer sich da drin wiederfinden und viele Funktionen in ihrem BI-Werkzeug missen. Und daher die Frage, ist es das beste Werkzeug oder schließt es überhaupt ein BI-Werkzeug Excel überhaupt aus? In der Richtung. Also eine tolle Folge, kann man mal reinhören. Wem haben wir dann weitergemacht?
Ja, wie haben wir dann weitergemacht? Da haben wir das Thema kaufen oder selber machen. Für ein bisschen war das so ein bisschen der Übergang von unserem Excel vorher, weil viele Controller, die ich so kenne, die haben auch viel in Excel gemacht und irgendwann festgestellt, Mensch, ich bin hier immer so allein unterwegs. Wie kann man denn das Ganze mal auf andere Füße stellen? Und Thema Self-Service mit unserem Lieblingswerkzeug neben Excel, ne, unserem Power BI, war halt wirklich spannend zu sehen, wie das der eine oder andere macht und wo man dann den Hebel setzt. Kaufe ich eine fertige Lösung, nehme ich vielleicht schon irgendwas von der Stange, auch in Power BI gibt es da viel. War wirklich, ich fand interessant auch unsere Ansätze. Insofern lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Was kam denn danach?
Danach, das war Folge 64, da ging es auch wieder um Kosten. Und zwar ging es darum, wie kann man seine BI-Kosten besser steuern. Initial darauf entstanden, dass ich eben auf einem Event war und man über FinOps gesprochen hat und wir uns überlegt haben, eben, dass ich die Leistung, die ich so nutze, überhaupt mal dahin bringe, dass ich eben meine BI-Lösung bewerte und einen Preistag dran machen kann und damit auch ein bisschen besser steuern kann, weil ich eben sehe, wie sich meine Kosten innerhalb meiner BI-Lösung verteilen und nutzbar sind. Dann ging es weiter.
Ja, Folge 65, Markus, war auch für mich total spannend. Ich fand, sie setzte so ein bisschen da auf, wo wir schon angefangen hatten zu diskutieren, das ganze BI-Projekt aus seiner Hand oder kauft man vielleicht nur Teile dazu oder läuft das im Team, wie steuert man das Ganze? Ich fand unsere Diskussion sehr spannend und lebhaft und ich kann auch nur eins sagen, auch da, das ist mal wieder was für einen schönen Abend beim Kamin. Und wie ging es denn dann noch weiter, Markus?
Ja, da haben wir uns die Frage gestellt, wo ist die Quelle für die Expertise, Meinung oder Best Practice? Und auch da in dem Rahmen eben durch verschiedenste Eindrücke wie Marco Russo und den Nikola Illich, die einfach mal an verschiedensten Stellen sagten, ich habe hier meinetwegen nur Erfahrung aus dem Testcase und nicht aus Produktivsystemen. Und da ist es einfach so, dass man häufig das Gefühl hat, dass Leute besonders großes Wissen haben oder einfach keinen Zweifel dran lassen und man sich doch mal fragen muss, ja, woher kommt denn eigentlich diese Expertise oder diese Darstellungsform? Und das haben wir in der Folge mal hinterfragt und vielleicht auch selber hinterfragt. Also einfach mal reinhören, wo wir uns eigentlich sehen und wo wir stehen. Wie geht's dann weiter?
Oh ja, Folge 67. Da haben wir das Thema gehabt, wie verstehen wir Datenprodukte? Und auch das ist für mich so ein weit gefasstes Feld. Wir hatten uns da ja auch ein paar Themen angesehen mit Joachim, wie der das so sieht und solche Themen. Und ich weiß, ich habe da auch letztens mit Kollegen zugesprochen. Es fängt ja schon damit an, ist ein Datenprodukt eigentlich schon das Wissen, was du hast, was du in irgendeiner Form verschriftlich hast? Ist es vielleicht irgendeine Prozedur? Ist es vielleicht so ein bisschen Projekt? Content, den du entwickelt hast, da kann man das Feld ja wirklich klein und groß fassen und auch da könnte man wieder den ganzen Abend beim Kamin weitermachen, Markus, da sind wir schon wieder am Kamin. Insofern, ich fand's spannend und habe danach auch noch viele Gespräche dazu gehabt und glaub mir, mit Kevin muss man auch mal wieder dazu sprechen. Insofern, wie ging's denn danach weiter?
Ich bin immer gespannt, dass wir es gerade Sommer und so warm und du bist immer am Kamin. Passt für mich irgendwie gar nicht, aber das Thema war heiß, was jetzt gekommen ist, nämlich das ist die Frage, was ist eigentlich dieses DBT? Und aus zumindest gibt es dieses DBT ja schon relativ lange als Transformationswerkzeug, aber gefühlt in der Blase, in der wir uns bewegen, ist es gerade wieder ganz schön heiß geworden und man hört viel darüber. Und wir haben mal geguckt, was wir denn jetzt aktuell für Erfahrungen damit gemacht haben und haben so einen kleinen Überblick gegeben, in welche Richtung das geht und wo man sich damit Unterstützung reinholen kann. Und dann die letzte Folge vor dieser Folge. Was war's?
Oh ja, war auch mega spannend. Nach DBT habe ich noch so gedacht, Mensch, was mag da noch kommen? Da hatten wir wieder das Thema in Folge 69, ob denn jeder DAX können muss. Und ich kann auch da wieder sagen, Markus, die Diskussion könnten wir sofort wieder aufmachen, denn ich weiß eins, verstehen sollte man es können, muss aber nicht jeder machen. Und das beißt sich schon wieder. Ich hatte heute schon wieder das Thema, dass jemand sagt, ah, ich möchte jetzt mal wieder zwei Zeiträume miteinander vergleichen. Und schon sind wir wieder in dem Thema Datenmodell, DAX, Diskussion, wie baut man sowas? Also ich sag dir, es ist immer wieder dabei. Und ich zitiere dann gern unsere Folgen, die wir schon hinter uns haben. Insofern sag ich mal, das war quasi das, was die letzten 10 Folgen los war. Und jetzt bin ich gespannt, was wir denn heute für ein Thema haben. Oder sind wir eigentlich schon fertig für heute?
Nee, wir sind 5 Minuten nach der ersten Zeit und wir wollen ja ungefähr eine halbe Stunde immer machen. Und ich habe auch natürlich für heute ein neues Thema mitgebracht. Und zwar geht's heute um das Thema, oder wir gehen wieder runter bis zur Datenquelle, technisch. Und eigentlich die Überlegung, die man hat, wenn man jetzt Daten vorfindet, wie kriege ich die eigentlich sauber in unser System rein? Und also in unser Analysesystem, Auswertungssystem. Und das ist eben dem geschuldet, dass ich zum Beispiel in verschiedensten Projekten bin, wo wir die Fachabteilung haben, die durchaus die Fachanforderung stellt, aber natürlich nicht weiß, wie technisch teilweise die Daten in dem entsprechenden System vorliegt, weil sie ja im Prinzip nur die Oberfläche bedient, die weiß, wie sie es fachlich bedienen, dieses System, aber wie die Daten da drin gespeichert sind, ist meistens eine Blackbox. Und ja, wir haben entsprechend Kunden, die dann eben da hingehen, dass sie sagen, sie haben jemanden, der das kennt, oder es ist eben der entsprechende Systementwickler oder es gibt eine Dokumentation, wo das ganze Thema drin beschrieben ist. Und teilweise ist es auch so, dass man so das Gefühl hat, man ist so ein bisschen am Forschen. Also man guckt mal in verschiedenste Tabellen rein. Ist wieder spannend, wenn die auch nur Abkürzungen sind und gar keine sprechenden Namen haben und auch in den Spalten. Und man guckt mal so rein, was für Werte da sind und wie denn das Ganze ineinander greifen kann und daraus so ein Datenmodell entstehen kann. Und da sind wir dann teilweise in dem Bereich, ich würde es sagen, wie ja, so ein Re-Engineering. Man guckt, was man an Daten hat und wie da plausible Stände rauskommen. Und ich würde jetzt mal hören, wie sieht's denn bei dir in den Projekten aus? Sind deine Datenstrukturen immer klar oder welche Strategien fahrt ihr, um eben aus diesen Daten das richtige Datenmodell abzuleiten beziehungsweise Daten so aufzubereiten, dass sie in euer Datenmodell reinpassen?
Oh, das ist ein spannendes Thema, Markus. Und ich habe die letzten Monate da tatsächlich lange drüber nachgedacht, wie ich darauf antworten könnte. Nicht, dass ich die Frage jetzt schon seit 3 Monaten erwartet hätte.
Sagen.
Aber eins kann ich dir sagen, es ist wirklich unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Ich habe Kunden, sag ich mal, Fachabteilung, die sagen mir ganz klar, ich weiß, wenn ich das buche, das landet ein System in folgenden Spalten und Tabellen. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Selbst das Freitextfeld, was die manchmal so stört, finden sie auch sofort wieder und können es zuordnen. Mein Problem ist aber dabei den Themen immer, es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ja, ich buche das hier, ich mache hier die Analysen, aber wo, was, wie gespeichert wird und in welcher Granularität oder in welchem Detailgrad oder wie genau das technisch gespeichert wird, habe ich schlichtweg keine Ahnung. Da brauche ich halt immer einen Experten, ja, sei es einen fachlichen oder vielleicht auch zu dem Thema in irgendeiner Form oder einen Techniker, der denen sagen kann, so ist es gespeichert. Oder ich bin bei dir, Markus, ich gehe dann in die Analyse, schaue mir die einzelnen Tabellen an. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Töpfe und dann gehe ich jeden Topf durch und schaue, erkenne ich da Strukturen, sehe ich da gewisse Standards, die sich wiederholen oder muss ich wirklich von der Pike auf alles selber definieren? Und meistens hilft mir da ein Mindmap, um erstmal das Anforderungsprofil vom Kunden in gewisser Form zu skizzieren und das dann lege ich auf die Schablone und schaue, ob ich dieses in gewisser Form in dem Datenmodell wiederfinde. Machst du das ähnlich oder machst du das total anders?
Ja, ich war gerade auch wirklich am Überlegen, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn jetzt die Datenstruktur nicht ganz so klar ist, ist ja zum Beispiel ein Ziel bekannt. Und zum Beispiel wäre es jetzt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wieder unserem Verkaufsumsatz oder so. Und wenn wir uns so einen Verkaufsbeleg vorstellen, dann gibt es da irgendwo diese Belegzeile. Und ich muss erstmal finden, wo ist denn eigentlich mein granularster Wert? Weil im Prinzip dem will ich ja nicht verfremden in der Form, sondern der muss sich nachher aufsummieren. Also das ist die kleinste Transaktion, meinetwegen in dem Moment, wo der Artikel gebucht wurde mit der Menge und dem entsprechenden Preis. Und ich will eben diese Information jetzt anreichern mit zusätzlichen Informationen und darf aber eben diese Zeile nicht vervielfältigen. Das kann natürlich passieren, wenn es hinter dieser Zeile noch andere Tabellen gibt, die damit verknüpft sind. Und man sich überlegen muss, warum ist diese Information noch zum einen in der anderen Tabelle und dann sehen muss, wie ist eigentlich diese Beziehung zu diesen Informationen. Und ich glaube, das ist meistens so ein richtig schwerer Punkt, weil meinetwegen gibt es da in dem System diese Verkaufszeile und dann kann man in der Applikation in ein Feld reinklicken und dann öffnet sich ein Dialog und man kann mehrzeilige Informationen hinzufügen. Und meinetwegen soll es sowas sein. Ich war zum Beispiel mal bei jemandem, der im Reifenhandel aktiv war, da konnte ich meine Monteure hinterlegen. Und es ist ja auch valide, dass der Verkauf meinetwegen mit 2 oder 3 Monteuren abgeschlossen wurde. Wenn ich jetzt aber den Umsatz auf die Monteure aufteilen möchte, dann steckt diese Information jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht in dem System drin. Und auch diese Information, dass ich von meiner granularsten Datenebene komme und das aufteilen möchte, wenn ich die Tabellen erstmal nur verknüpfe, vervielfältige ich diesen Umsatzwert und komme zu einer falschen Zahl. Und das wird man relativ schnell vorgehalten bekommen. Aber diesen Grund zu finden, wenn man die Daten verknüpft und was jetzt zu dieser Duplizierung der Zeilen führt und der Werte führt, ist meistens sehr schwer herauszufinden. Und da sind wir so ein Punkt, wo ich merke, ja, da muss man immer mal ins Detail gehen und dann hilft es tatsächlich, wie du es sagst, mit so einer Mindmap oder so. Ich bin sogar ganz klassisch, manchmal habe ich ein Blatt Papier und zeichne mir erstmal die Tabellen auf und zeichne mal so ein paar Linien rein, von wo nach wo ich eigentlich meine Verbindungen sehe und versuche dann auch noch so ein bisschen vielleicht zu gucken, ja, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, der an der Sternseite, also auf der Many-Seite liegt und wer ist eigentlich der, der eine Eindeutigkeit hat. Und auch da wieder zu gucken, was sind denn eigentlich die Schlüsselkomponenten, mit denen verknüpft wird. Finde ich eigentlich in beiden Tabellen das wieder, wo ich sagen kann, dass dann eben diese eindeutige Verknüpfung vorliegt. Wenn nicht, ergeben sich somit eigentlich Fragen, die man zum einen fachlich abklären muss, und gegebenenfalls dann auch entsprechend technisch abklären muss. Oder es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wenn eben technisch das auch hinterlegt ist. Böse Falle, auch das vielleicht noch kurz mit angemerkt, ist zum Beispiel, wenn man auf der SQL-Datenbank unterwegs ist und bei Dynamics, NAV und Business Central war es so, dass im Prinzip die Relationships zwischen den Tabellen in der Applikationslogik verankert war und eben nicht im entsprechenden Datenbanklayer bedeutet, man konnte jetzt auf der Datenbank nicht zwingend herauslesen, mit welchen Spalten die Tabellen untereinander verknüpft sind. Das hat Gründe, weil man da eben eine gewisse Flexibilität in der Anwendung nutzen konnte und das eben nicht einfach so 1:1 zuordnbar war auf der Datenbankebene. Aber auch da merken wir schon, es hängt so ein bisschen vom Vorsystem ab, wie weit wir denn eigentlich Informationen über die Beziehungen und die Strukturen der Daten haben. Hast du das ähnlich?
Absolut. Ich musste so schmunzeln, als ich das hörte, denn dein Business Central ist für mich so ein prima Beispiel für, du hast ein System, es funktioniert einwandfrei, du hast Belegköpfe, du hast Strukturen, du hast Fakten, wundervoll. Ich habe aber leider im Moment gerade den Fall, ich habe eigentlich eher immer nur die Faktentabellen und es gibt gar nicht diese Strukturtabellen, die du so gerne hättest. Ich hätte sie auch gerne und die leiten sich aus den Faktentabellen ab. Und jetzt stell dir vor, du hast mehr als 10 Fakten und jeder kann die Strukturen anders strukturieren. Und das macht es total spannend. Stell dir vor, der eine nimmt Produktnamen mit Unterstrich, der nächste nimmt die Leerzeichen, der andere macht da noch ein Slash hin, um da noch Zusatzinformationen hineinzupacken. Und alles versuchst du jetzt miteinander zu kombinieren, weil du willst natürlich sehen, wie viele Produkte du verkauft hast. Und auch dein tolles Beispiel mit, ich habe da die Monteure, ich habe so ein ähnliches Beispiel mit, jetzt habe ich ein Kosten pro Stück, du hast 15.000 bestellt, hast aber doch 15.010 bekommen, wie auch immer sowas passieren kann, Markus, alles passiert, jetzt musst du natürlich die Kosten pro Stück umlegen, weil du hast 15.000 bezahlt, also 15.000 Stück und kriegst aber doch mehr, also ist der Stückpreis doch leicht gesunken oder irgendwas musst du da machen, weil der Umsatz sollte sich nicht erhöhen, oder aber anderes Beispiel, du hast einen Festpreis und sagst, ich möchte das Summe X und du kriegst doch ein bisschen mehr geliefert. Das gerade bei so Stückgut oder ähnliches passiert sowas halt leider. Du siehst schon, wo es herkommt. Und das macht es total spannend, wenn dann diese ganzen Systeme auch noch so frei konfigurierbar sind, dass jeder da machen kann, wie er es beliebt. Und ich habe es wirklich, ich habe mit 4 Abteilungen zu tun und jede kann ihre Freiheitsgrade austoben. Und die haben genau das Problem, wie bringe ich das jetzt zusammen, damit ich es unternehmensweit jetzt einheitlich analysieren kann. Und dann merkt man das erste Mal so ein schönes CRM, wo du sowas alles pflegen kannst oder sei es ein anderes Buchungssystem oder sei es auch ein SAP. Es ist alles besser als Freiheit, weil hier hast du den Vorteil, du kriegst Strukturen, die einen gewissen Rahmen haben und wir kennen sie alle. Also ich weiß schon, wo ich reingreifen muss. Bei diesen freien Themen ist es halt immer so, wer sagt mir denn jetzt, wie es gemacht wird? Und wenn du morgen, Markus, es anders machst als vorgestern, weil du dir eine neue Idee überlegt hast, so ist es übrigens auch passiert, rein zufällig, dann sieht das schon wieder anders aus. Also Freiheitsgrade, das dann in Programmcode zu gießen, ist dann immer so schwierig. Ich brauche immer so ein gewisses Regelkorsett. Du merkst es. Und wenn Regeln da sind, funktioniert das auch gut. Wenn aber jeder freie Regeln hat, musst du sie ja auch wieder in ein Korsett gießen. Insofern, es ist nicht immer leicht. Insofern wird es mir helfen, wenn ein System so möglichst strukturiert schon Daten abspeichert, damit ich sie strukturiert bekommen kann. Und am besten wäre es natürlich, dass ich nicht aus den Fakten irgendwas ableite, was dann vielleicht noch dazu führt, dass du dann auch deine beliebten Duplikate oder gar keine Zuordnung hinbekommst. All das ist ja schon ein Thema. Und sei es, dass ein System mit einem anderen verknüpft ist und wir beide kennen das, jeder macht da andere Kontennummern oder Produktnummern, alles schon gehabt. Und dann gibt es auch dieses beliebte, das eine System hat mit führenden Buchstaben, das andere schneidet die Buchstaben ab, nimmt nur die Nummern. Also ich habe schon alles gesehen und alles führt auch immer dazu, dass es wirklich spannend ist zu sehen, wie kann man das so in Code gießen, dass es funktioniert. Und ich habe tatsächlich auch da gemerkt, DBT hilft, aber wenn die Struktur drumherum nicht Struktur mitliefert, ist es trotzdem wirklich auch ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, das hast du ähnlich, oder? Du nickst schon so stark. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst.
Ja, weil ich komme irgendwie dann wieder an den Punkt mit der breiten Tabelle. Und ich habe Lösungen gesehen, auch in dem Gesamtfeld. Und ich sehe es auch an anderen Stellen. Okay, wie gesagt, ich habe eine große Dynamics Nav und Business Central Vergangenheit, wo es eben darum ging, diese breite Tabelle zu bekommen. Mit diesen Informationen, wie du es gerade gesagt hast, Struktur, Information schon in dieser Faktentabelle. Weil das ist tatsächlich etwas, was sich viele Leute gut vorstellen können und auch nutzen können innerhalb von Excel. Und der ein oder andere sagt, okay, wir können ja eigentlich, wenn es so eine Art Evolutionsstufe gibt, ist es gut, erstmal so eine breite Tabelle zu haben. Dann kann der User meinetwegen mit seiner Applikation drauf auswerten, meinetwegen mit Excel Pivot drauf auswerten. Und er kann eigentlich an jeder Stelle filtern und kriegt dann die relevanten Zeilen dazu angezeigt. Innerhalb von unserem BI sagen wir, nö, mach es besser sauber getrennt. Und was du auch eben schauen musst, ist eben diese Kontroverse, was ist denn jetzt eigentlich diese Information, nach der ich analysieren möchte? Möchte ich eigentlich den letztgültigen Stand haben oder möchte ich den damals richtigen Stand haben? Aus meiner Sicht häufig, oder mein Gefühl ist meistens, der größte Stand ist eigentlich immer der letztgültige Stand, nachdem man analysieren möchte, weil man sich auch vorbehalten möchte, dass man vielleicht irgendwelche Fehler korrigiert hat. Und dann nutzt es mir halt nicht, wenn eine Buchung auf dem falschen Bereich läuft und ich das einfach nur historisch korrekt sehe, sondern ich möchte es eigentlich korrigiert meistens sehen und entsprechend anschauen. Aber wie gesagt, an der Stelle, ich verstehe da, dass der einfachst anzunehmende Fall diese breite Tabelle ist. Was wir auch gesehen haben, und das ist dann eben in diesem Rahmen der breiten Tabelle auch, diese Art Belegfluss, wo jemand sagt, okay, ich möchte so einen Belegfluss abbilden. Das heißt, ich habe ganz vorne mal ein Angebot gemacht. Dieses Angebot wurde zum Auftrag. Der Auftrag wurde entsprechend geliefert und wurde dann auch in Rechnung gestellt. Und ich möchte jetzt eigentlich die Informationen über diesen Zeitstrahl als breite Tabelle sehen und könnte damit ja förmlich sehen, was habe ich eigentlich ursprünglich mal angeboten, was wurde im Auftrag eingetragen und wenn du jetzt mit deinem Stück gut bist, was habe ich nachher eigentlich in der Abrechnung wirklich abrechnen können durch diese Lieferung. Aber wir merken auch, da gibt's wieder Freiheiten im System oder Möglichkeiten im System, die es kompliziert machen. Weil was ist, wenn diese Auftragsmenge jetzt mit mehreren Lieferungen abgerufen werden? Dann ist diese Zuordnung gar nicht mehr so 1:1. Die Auftragsmenge 100 kann jetzt plötzlich in mehreren Lieferungen sich aufteilen. Und nachher kommt meinetwegen noch eine Sammelrechnung, wo noch entsprechende Mengen aus anderen Aufträgen oder mit aus anderen Lieferungen in eine Rechnung zusammengefasst wird. Und dann ist es gar nicht mehr so geradlinig, weil es eben diese Zeilen nicht so in der Form gibt und man dann gegebenenfalls splitten müsste oder wieder Logiken dazu finden müsste. Und daher bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, ist es denn wirklich so wichtig, diese Kette zu bekommen? Oder ist es nicht sogar so, dass ich eben durch entsprechende Abgrenzung sehen kann, das war die Menge, die im Januar beauftragt wurde oder mit einem Lieferdatum im Februar zugesagt wurde. Das ist die Menge, die im Februar geliefert wurde und auch die Menge, die im Februar fakturiert wurde. Und komme ich auch in solchen Rahmen eben entsprechend an die Aussage ran. Und da sehen wir wieder an den Datenquellen, packe ich die Informationen nebeneinander und mache meine breite Tabelle oder packe ich sie im Prinzip in einzelnen Faktentöpfe oder sogar in einen Faktentopf und kann entsprechend über deren Herkunft, über Auftrag, Angebot, Lieferung und Rechnung abfiltern, was für Werte ich habe und diese Werte entsprechend zu vergleichen. Und auch das ist eben dieses Thema mit der Strukturinformation. Aber ein Thema, um das auch mitzunehmen, das ist dieses Vorsystem. Da gibt's ja eben entsprechend häufig hat man ja dann einen Ansprechpartner oder jemanden, der einem da unterstützt, auch von Kundenseite, wenn man jetzt nicht mal vom BI-System ausgeht. Und dieser Ansprechpartner ist ja dann gegebenenfalls auch in diese Möglichkeit, da was zu machen. Und wir haben jetzt verschiedenste Projekte gehabt, wo gesagt wurde, die Kernkompetenz, wie die Daten in dem Vorsystem gehalten werden, liegt eigentlich bei diesem Systembetreuer. Und es macht gegebenenfalls viel mehr Sinn zu sagen, wir gehen in dieses Thema wieder Schnittstelle rein. Und der entsprechende Ansprechpartner stellt mir eine entsprechend definierte View zur Verfügung, wo die Daten dann eben schon voraufbereitet sind und für die Analyse konsumierbar sind. Habt ihr auch solche Fälle? Habt ihr Partner, die euch explizite Datentöpfe bereitstellen, aus denen ihr die Informationen rausladen könnt, ohne dass ihr euch durch das ganze System wühlen müsst?
Also wir haben beides, Markus. Es ist ja wie immer, du kriegst immer alles und du kriegst auch manchmal nichts. Aber für mich das Thema ist, wenn ich jemanden habe als Ansprechpartner, der sein System gut kennt, sei es von Kundenseite oder dass der einen entsprechenden Ansprechpartner hat auf der Softwareseite, die das zur Verfügung stellen, freue ich mich jedes Mal, weil das Beste ist, ich kriege das, was ich benötige und ich kann meine Anforderungen loswerden, sei es, ich möchte Produktstrukturen auslesen, Kundenstrukturen, ähnliches und ich kriege von dir die Mitteilung, wo finde ich das Ganze denn? Wäre natürlich immer ein Traum. Leider ist es aber wie immer, Markus, es gibt auch immer die Möglichkeit oder das Problem, dass du keinen Ansprechpartner hast, du darfst dich selber dadurch wühlen und natürlich gibt's auch ganz viele und das wollen wir gar nicht als negativ sehen, gibt's natürlich viele Anbieter, die eigene Lösungen anbieten und möchten natürlich gar nicht ihre Kompetenz rausgeben, um dir zu sagen, wo du was findest, sondern du sollst ja das Produkt kaufen, also mach's nicht selbst, sondern kauf meins, Insofern ist das auch immer ein schwieriges Thema. Aber was mir, als du das so erzählt hast, noch auffiel, ich hatte gerade wieder einen Kunden, der hat das natürlich auch wieder als Thema gehabt. Die haben ihr CRM gewechselt. Und da ist es tatsächlich passiert, in der Vergangenheit konnte man Analysen machen, die wir dann aufbereitet haben, die funktionierten gnadenlos super. Und jetzt gibt es gewisse Informationen schlichtweg nicht mehr. Und da fiel mir als allererstes ein, Markus, Datenmigration, Altdatenübernahme, mache ich nur ein neues System? All diese Diskussionen fangen wir jedes Mal an. Und ich bin immer froh, wenn wir sie führen, bevor was Neues eingeführt wird, weil du willst ja sicherstellen, dass du möglichst viel von dem, was du schon kennst und liebst, behalten kannst oder aber, dass du es in Zukunft besser oder anders strukturiert bekommst. Aber diese Übersprünge zu einem neuen System passieren manchmal und dann gehen halt auch manchmal Daten verloren. Gerade bei meinem Kunden passiert, dass er schlichtweg gewisse Informationen nicht mehr bekommt. Und ich kann nur sagen, wenn du plötzlich nicht mehr weißt, wann die Ware das Band verlassen hat, sondern das steht nur noch auf dem Aufdruckschein und der wurde schon gestern Abend gedruckt, weil morgen früh soll die Ware raus, dann ist das Lieferdatum ja nicht gestern, sondern eigentlich ja heute. Auch wenn der Druck gestern war und schon, du siehst, es gibt total spannende Themen, wo diese Fehler auftreten können, weil du willst natürlich eine saubere Zuordnung haben. Und nochmal zurück zu dieser Menge. Auch das Thema, was du hattest mit, ich bestelle etwas, du machst Teillieferungen, vielleicht lieferst du am Ende mehr. Es ist immer die Frage, was machst du denn jetzt? Kriegst du denn jetzt deinen Festpreis oder musst du dann noch 15 Euro mehr bezahlen, weil du ja mehr Artikel bekommen hast? Das ist wirklich ein spannendes Thema und was ich daraus für mich immer nur ableiten kann, ich hätte ganz gern das, was habe ich eigentlich mal ursprünglich geordert und was bekomme ich denn jetzt, sodass ich zumindest auch sehe, habe ich denn auch meine Liefertreue eingehalten? War ich auch noch zeitlich gut oder weil ich durch diese Stückelung am Ende quasi so ein bisschen verschleiert habe, dass ich eigentlich gar nicht hätte pünktlich sein können, sondern ich habe dir nur einen Teil pünktlich geliefert und der Rest kam später. Du siehst, man kann da ganz viele Themen draus ableiten, bedeutet aber, man muss seine Daten wirklich kennen oder jemanden an der Hand haben, der sie dir so erklären kann, dass du daraus auch ein Analysemodell bauen kannst, das diesem ganzen Fragen standhält. Und ich fange für mich immer damit an, dass ich zuerst die Fragen kennen möchte, bevor ich mir das System anschaue. Also wäre toll, weil ich baue dir ja nicht eine Blackbox, wo du sagst, ja, läuft, sondern ich möchte eigentlich wissen, was willst du denn damit machen? Was willst du für Analysen machen? Will ich Zeitreihenanalysen oder ähnliches? Da kann man ja beliebig viele tolle Sachen hinterher machen im Analysesystem. Aber erstmal muss ich wissen, was willst du abbilden? Dann schauen wir, ob ich das entsprechend bekomme oder ob es da nicht schon ein vorgefertigtes Dataset gibt, sei es zum Beispiel in Google Analytics, da gibt es sowas. Aber reicht mir das für meine Webanalysen oder brauche ich mehr? Man muss sich wirklich immer alles anschauen und es gibt da ja auch viele Anbieter, die dann schon vorgefertigten Content bereitstellen. Aber es ist auch hier, wie immer, Markus, da sind wir wieder bei unserem Thema, ist das ein Datenprodukt oder nicht? Nichts ist umsonst, wenn jemand schon mal was für dich gemacht hat. Insofern lohnt sich das oder mache ich wieder selbst? Oder gehe ich nochmal in die Analyse und schaue, ob ich es dann doch selbst machen kann oder lieber doch kaufe? Also du siehst, es gibt so viele Stränge, die man auf dem Weg zum Analysesystem überlegen sollte. Insofern kommst du nicht umhin, um dich mit den Daten zu beschäftigen oder jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Und besser, du hast jemanden in der Hand, als wenn du das Wissen immer selber aufbauen musst oder dich in diesen Daten, wie du es vorhin sagtest so schön, erstmal durchwühlen und schauen, finde ich sie denn? Und morgen weißt du, findest du was Neues und das war noch nicht abgebildet. Also insofern, ich hoffe, dass du solche Fälle nicht jeden Tag hast. Ja, bin gespannt, was du dazu sagst.
Ja, weil du gerade so ein bisschen das Thema ansprachst, förmlich Büchse der Pandora öffnen, also tatsächlich den Kunden zu fragen, was er denn alles analysieren will, da sind teilweise die Kunden doch sehr erfinderisch, wo man dann irgendwie relativ schnell merkt, dass die Daten dazu nicht passen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn der Kunde selber schon so gewisse Parts der Analyse für sich durchgenommen hat und auch realistische Erwartungshaltung hat, zumindest erstmal im Kern, dass man dann nochmal explorativ irgendwann mal raufgehen kann und kann sehen, was man noch machen kann mit dem, was man erreicht hat, passt. Aber in dem Rahmen bin ich dann doch wieder schnell bei der Automatisierung, wo ich sage, okay, du hast meinetwegen den Use Case mal durchgespielt, auch erstmal wie Richtung Paper Prototyping oder so, eher einfach mal die Daten genommen, geguckt, ob man nicht diese Analyse in irgendeiner Form, meinetwegen auch in Excel, zusammenbringen kann. Was mir dabei auffällt, ist, dass eben verschiedenste Systeme ja auch durchaus Exportmöglichkeiten haben, die man sich gegebenenfalls nicht so automatisieren kann aktuell. wo es aber dann auch wieder in die Thematik reingeht, was wir eben angesprochen hatten mit der Logik. Diese Logik für den Export steckt meistens in der Applikation schon drin. Und wenn man jetzt direkt auf das System zugreifen kann, meinetwegen auf der Datenbanktabelle, muss man erstmal herausfinden oder in irgendeine Form der Beschreibung bekommen, was denn eigentlich diese Export-Logik macht, weil auch viel zu häufig gesehen oder gemerkt, dass man dann selber drauf zugreift und nicht zum gleichen Ergebnis kommt und man dann eben merkt, dass diese Logik auf eine ganz andere Datengrundlage geht oder so, dass man selber jetzt schon zu detailliert ist oder eben auf einer zu hoch aggregierten Ebene geht und eben nicht mehr an diese Detailinformation kommt oder dass es eben eine Nebentabelle so wie eine Art Nebenbuch gibt, wo dann diese Werte drin gespeichert sind und wo man dann eben diese Informationen hernehmen kann. Also da so diese Thematik, ja, die Quellen sollten bekannt sein. Man sollte schon mal ein bisschen einen Überblick gewonnen haben, was man damit machen kann. Und ja, bei Schnittstellen ist es halt immer wieder schwierig, wenn man auf etwas zugreift, wo man nicht weiß, wie das Ergebnis entstanden ist, beziehungsweise wie man sowas nachbilden kann für die Automatisierung. Und weil ich glaube, das ist wirklich dieser große Mehrwert, den wir ja jetzt erstmal bringen, dass du vielleicht etwas hast, mit dem du heute dein Unternehmen steuern kannst, wo du halt nur lange Zeit für brauchst, um diese Informationen zu bekommen und dass wir durch diese Automatisierung das Ganze eben durchführen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres im Prinzip, wenn jemand meint, ich muss erstmal die Daten ja in einem großen Pott sammeln. Und dann werde ich schon die tollen Analysen und Entscheidungen für meine Unternehmenssteuerung daraus ziehen. Da ist dann einfach in dem Moment schon viel zu viel Geld investiert. Und auch wenn ich dir meine Vision von einem Reporting vorstelle und sage, ich möchte bestimmte Zeitreihenanalysen machen und gehe dich dann auf dem Weg hin und sag, ja, da müssten die und die Datenpötte vorhanden sein, weiß aber gar nicht, dass diese Information in der Form, wie wir sie für die Analyse brauchen, gar nicht vorliegt, dann wird ja einfach schon sehr viel Geld in ein Thema reingesteckt, was vielleicht technisch oder aufgrund der fehlenden Informationen gar nicht möglich ist. Aber dennoch bin ich immer wieder der Meinung, man muss entsprechend anfangen, sowas zu machen, um sich einfach mal mit den Quellen vertraut zu machen und zu sehen, ja, was man eigentlich noch erreichen kann. Und wie gesagt, ich hab bei vielen Kunden schon gesehen, sie arbeiten ja schon mit den Daten. Häufig ist es ja eher das Problem, dass schon viel zu viel Zeit darauf verwendet wird, um diese Informationen zusammenzustellen, damit sie zu ihrer Analyse kommen und dass man dem Part eben überlegt, wie kann ich den verkürzen, automatisieren, um einfach dahin zu kommen, dass die freigewordene Zeit für weitere Analysen genutzt werden können oder eben Themen, die man angehen möchte und man eben nicht ja wochenlang dafür sorgen muss, um Informationen einzusammeln. Siehst du das auch so?
Ja, das ist tatsächlich immer das Thema. Und du hast es ja auch angesprochen, dass Menschen oder vielmehr Teile des Unternehmens und Fachbereiche schon halt mit den Daten schon so weit arbeiten, sei es in Excel oder was auch immer sie dafür nehmen. Meistens ist es halt Excel. Das Spannende ist halt, die haben ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz mit den Daten dann gesammelt. Das hat auch Vorteile, dass man sich dann hinterher auch an Zeit sparen kann. Und ich kenne viele Controller, die eigentlich schon genau wissen, wo was drinsteckt und wissen, was sie dann wollen, nur dass sie das mit dem Werkzeug noch nie gemacht haben. Insofern hat man da schon einen gewissen Vorteil. Es ist mir tausendmal lieber, dass ich jemanden habe, der sich mit seinen Daten auskennt, als wenn ich selber mich auf die Suche begeben muss, wo ich denn was finde und wie was abgelegt wurde. Und auch hier gilt ja manchmal Spalten, Zeilen und Transponieren und was ich da schon alles gesehen habe und Pivotisieren kommt dann immer wieder dazu. Es ist wirklich spannend und führt dann immer dazu, dass man wirklich wieder anfängt, die Daten zu validieren, zu verproben und zu schauen, ist es wirklich das, was ich da haben wollte oder fehlt noch etwas? Und auch da, so schön das immer ist mit der neuen Welt, ist es trotzdem halt immer wieder Arbeit, wenn die Struktur noch nicht so ist, wie man sie sich vorgestellt hat. Ich glaube, das geht wohl fast allen so. Ist es bei dir anders?
Nö, bei mir ist es nicht anders. Ich muss gerade nur so schmunzeln, als du von der schönen neuen Welt gesprochen hast. Auch da haben wir uns schon Gedanken gemacht, ging so in diesen Rahmen von APIs als Datenquellen, die eben nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, Massendaten zu transportieren, bis hin zu sich die Daten liefern zu lassen, wo es in so Richtung Synapse Link geht oder Fabric Link wird es wahrscheinlich auch geben, dass also das Vorsystem dafür sorgt, dass es die Kapazitäten hat, die Informationen in Art Ja, und da sind wir wieder bei den Rohdaten oder in vorgefertigten Exportstrukturen bereitzustellen und das auch so ein Thema wie Änderungen nachzuvollziehen. Sollte jetzt wirklich das Data Warehouse dieses Änderungstracking machen? Das würde auch immer wieder bedeuten, dass man auch die Zeitpunkte hat. Also man im Prinzip immer wieder den Ladeprozess macht und man kann ja nur die Differenz zwischen den Ladeprozessen messen. Bedeutet aber auch dann, dass wenn du eben 2-3 Tage mal ein Problem beim Ladeprozess hast, dann gehen die Informationen verloren. Oder ob es nicht sogar so ist, dass eher die Vorsysteme gewisse Sachen vorhalten sollten in Log-Systemen, weil Speicherplatz ist relativ günstig geworden und das Interesse geht dahin. Wobei ich auch wieder sage, häufig ist es over the top gedacht, sich die ganzen Änderungen nachzuvollziehen. Es gibt gute Use Cases dafür, haben wir auch selber bei verschiedensten Kundenprojekten gedacht. Aber ja, auch das Thema Historisierung, wir hatten es glaube ich schon mal in einer Folge, will wohl überlegt sein. Und wenn du nichts dagegen hast, denke ich, packen wir das jetzt mal auf die 3 Dinge für den Nachhauseweg zusammen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich lasse dir wie immer mal wieder den Vortritt, Markus, und ich bin tatsächlich gespannt auf deinen ersten Punkt. Was die Gefahr bedeutet, dass der zweite schwer werden kann.
Ja, der dritte wird noch schwieriger. Aber ich glaube, als ersten Punkt würde ich sagen, ist es wichtig, sich mit seiner Datenquelle auseinanderzusetzen. Und da würde ich sogar sagen, mehr der Fachbereich als jetzt im Rahmen der Business Intelligence Gestalter, sondern man sollte eben wissen, ob die Anforderung und die Datenquelle zusammenpasst. Und dass man jemanden hat, der einem dabei technisch unterstützen kann, diesen Prozess zu automatisieren, um die Informationen aus der Datenquelle automatisiert rauszubekommen und in seine Analysen zu bekommen. Dann gebe ich dir den Punkt 2.
Da freue ich mich total drauf. Also wir haben ja beide gemerkt, wir finden es beide gut, wenn wir in gewisser Form das verschriftlichen, was wir da wirklich abbilden wollen. Du machst es gerne in Papierform, mag ich auch, aber um das dem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen, freue ich mich immer über ein Mindmap oder ein Excel-Sheet oder irgendwas Vergleichbares. Und was natürlich immer hilft, ist, wenn du jemanden hast, der sich mit den Systemen auskennt und was mein absoluter Top-Favorit ist für Punkt 2, freue mich über jedes Standardsystem, denn Individuallösungen machen das Ganze dann nicht unbedingt immer leichter. Dein dritter Punkt.
Genau, dann gehe ich nochmal auf die Granularität ein und sage, schau dir an, was eigentlich für deine Daten die tiefste Granularität ist, also der Punkt, wo du die meisten Detailinformationen hast und überlege dann, wie du eben entsprechende Analysestrukturen mit rannehmen kann, weil es ist eigentlich gut, wenn du auf einer sehr detaillierten Ebene bist und verdichten, das können dann die BI-Systeme, aber eben auf einer verdichteten Ebene weiter runterzukommen, ist halt immer schwierig. Deswegen such dir die richtige Granularität, die musst du auch entsprechend beibehalten, weil, wie wir es angesprochen haben, sonst sich die Werte verdoppeln und unplausible Werte entstehen. Wenn du Verteilungsregeln hast, ist das nochmal was anderes, aber da ist es eben auch wieder wichtig, dass du es bewusst machst und eben aufpasst und vielleicht auch Möglichkeiten findest, um gegenzuschecken, dass du eben nicht Werte vervielfältigst, sondern dass du plausible Werte hast und das bitte auf dem granularsten Level schaffst zu sammeln und ja, dann kannst du es auf jeder beliebigen Aggregationsstufe ja auswerten und nutzbar machen. Oh, das war's dann schon. Andreas, willst du noch einen vierten dranhängen?
Ich kann nur eins sagen, Markus, ich freue mich auf das nächste Gespräch und bin gespannt, ob das Thema, wie ich die Daten ins System bekomme, ob wir da noch weitere Gespräche zu führen. Insofern, ich freue mich immer über saubere Daten und Datenkompetenz auf der Seite des Kunden.
Alles
klar. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.